Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, es ist ein Urkonflikt unter den Christen. Wie verhalten wir uns richtig zur Welt? Das heißt zum nichtchristlichen, oft distanzierten und skeptischen, oft auch ausdrücklich antikirchlichen, ja antichristlichen Umfeld. Und dabei hat es von den ersten Zeiten der Kirche an zwei große Haupttendenzen gegeben. Die eine, die man mit einem modernen Wort als Fundis bezeichnen könnte, und die anderen wären dementsprechend die Realos. Also die Fundis, die ganz auf die Fundamente sich stützen und die keine gemeinsame Sache mit den Ungläubigen machen wollen, denen es vor allem darum geht, ihre christliche, ihre katholische Identität zu bewahren, sich auf die Prinzipien zu stützen, diese hochzuhalten, bis hin zuweilen zur Prinzipienreiterei. Und auf der anderen Seite die Realos, die die Welt so nehmen wollen, wie sie ist, und vor allem häufig das Wort aus dem Evangelium anführen, dementsprechend wir der Sauerteig sein sollen. Der Sauerteig aber muss sich eben in die Menge des Mehles hineinrühren lassen, um so die Welt zu verändern. Aber wir wissen es, liebe Gläubige, diese Anpassung geht oft bis zur Gleichförmigkeit mit der Welt. Zweifelsohne ist in unseren Tagen die zweite der beiden genannten Haltungen die vorherrschende. Das Christentum ist oft ununterscheidbar geworden und verschiedene Theologen untermauern das auch noch, indem sie zum Beispiel verkünden, wie Karl Rahner, dass letztlich jeder Mensch, der guten Willens ist, auch schon als anonymer Christ bezeichnet werden kann. Demnach bestünde also kein wesentlicher Unterschied zwischen uns und den anderen. Hören wir also auf zu trennen, lassen wir uns ganz auf die Welt ein und auf alles, was sie uns bietet und was in ihr ist. Aber auch die entgegengesetzte Richtung hat es immer wieder gegeben und gibt es bis in die Gegenwart. Um nur ein besonders extremes, bereits dem Bereich der Sekten angehörendes Phänomen zu erwähnen, die sogenannten Amish People, auch die Amische genannt. Ihren Namen tragen sie von dem Schweizer Jakob Ammann, der im 17. Jahrhundert zunächst Gemeindeleiter einer Gruppe von Mennoniten war, also einer reformatorischen Täufergemeinde, sich dann aber aufgrund von Aufweichungstendenzen, die er feststellte, von seiner bisherigen Bewegung abspaltete und eine eigene Gruppe gründete. Diese ist zum großen Teil in die Vereinigten Staaten von Amerika ausgewandert und trennt sich dort konsequent in eigenen Siedlungen lebend von der übrigen Welt und von der technischen Zivilisation, altertümliche Kleidung, keine gemusterten Stoffe, geschweige denn Aufdrucke auf der Kleidung, die Frauen mit Kopftuch, die Männer mit Strohhut oder schwarzem Filzhut, dazu gehört bei ihnen ein Vollbart, aber ohne Schnurrbart, so sind die Amish People leicht zu erkennen. Normalerweise benutzen sie keine Autos, stattdessen Pferdekutschen, auch kein Velo, sondern Tretroller, inzwischen wieder modern, und sie lehnen es ab, an das allgemeine Elektrizitätsnetz angeschlossen zu werden. Welche Haltung also, liebe Gläubige, ist hier die richtige? Die Anpassung bis hin zur Gleichförmigkeit mit der Welt oder sich gerade von dieser verderblichen Welt abzuwenden, heilig und rein außerhalb ihrer zu leben? In der heutigen Lesung nimmt das erste Oberhaupt der Heiligen Kirche, Petrus selbst, zu dieser Frage Stellung. Und es sieht zunächst so aus, als schlage er sich ganz auf die Seite derer, die den Gegensatz zur Welt und zur Zeit betonen. So beginnt er: Enthaltet euch als Pilger und Fremdlinge der fleischlichen Gelüste, die wieder die Seele streiten. Das ist nicht gerade zeitgeistkonform und war es auch nie. Vor unserem geistigen Auge ersteht also, liebe Gläubige, das Bild eines heiligen, eines unbefleckten und weltabgewandten Lebens. oder auch das des typischen religiösen Sonderlings. Er passt und er gehört eigentlich nicht unter normale Menschen. Er nimmt nicht teil an deren Freuden, ist überall darauf bedacht, den steileren, den anstrengenderen, anspruchsvolleren Weg zu begehen. Und dadurch wird er für die, die es wahrnehmen, zu einem direkten oder indirekten Vorwurf. Deshalb auch ist ein solcher Mensch für seine Mitmenschen wenig angenehm, ja oft geradezu unausstehlich. Aber siehe da, nachdem wir meinten, die Lesung würde uns ganz in diese Richtung führen, Petrus wollte uns vielleicht als Pilger und Fremdlinge der Welt ganz entfremden, möglicherweise sogar zu Amischen machen, kommt dann sogleich der Gegenschlag. Führt einen rechtschaffenden Wandel unter den Heiden, damit sie, die euch als Übeltäter verleumden, durch eure guten Werke zu einer besseren Einsicht gelangen und Gott preisen am Tage der Heimsuchung. Manche hätten hier vielleicht lieber gehört, führt einen rechtschaffenen Wandel getrennt von den Heiden. Habt mit ihnen keine Gemeinschaft, aber betet und opfert und sühnt, damit sie vielleicht doch noch zu besserer Einsicht gelangen und Gott preisen am Tage der Heimsuchung. Doch so steht es nicht da. Petrus möchte ganz augenscheinlich aus uns keine weltfernen Sektierer machen. Er fordert uns nicht auf, nehmt Abstand, flieht die unreine Welt, stattdessen lebt unter den Heiden. Das ist wie ein Kommentar zum Wort unseres Herrn aus der Bergpredigt: Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater preisen, der im Himmel ist. Aber so könnte man sich fragen, ist denn die Umgebung nicht böse, zumal heute? Sind unsere Länder nicht bis in die höchsten Stellen hinein einem völlig anderen Geist verpflichtet als dem des Evangeliums und Jesu Christi? Das war allerdings zur Zeit der Abfassung des ersten Petrusbriefes auch schon so. Und was sagt das erste Oberhaupt der Kirche? Seid um des Herrn willen jeglicher menschlichen Ordnung untertan, sei es dem König als dem obersten Herrn, sei es den Statthaltern, die von ihm gesandt sind, die Übeltäter zu bestrafen und die Guten zu loben. Wohlgemerkt, liebe Gläubige, Könige und deren Statthalter waren zur Zeit des heiligen Petrus keineswegs Christen. Sie wurden sogar sehr bald zu Christenverfolgern. Und dennoch, in dem Rahmen, wo sie sich direkt gegen Gottes Ordnung stellen, üben sie eine legitime Herrschaft aus, können also, wie Petrus sagt, Übeltäter bestrafen und Verdienste öffentlich honorieren. Dann nochmals, wie schon zuvor, um den Beweggrund zu unterstreichen, schreibt der heilige Petrus: Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch gutes Verhalten den Unverstand törichter Menschen zum Schweigen bringt. Also steht doch ein missionarisches Anliegen im Hintergrund. Den Kritikern soll, wenn sie sich schon nicht von ihrer Torheit bekehren, und in der Sprache der Heiligen Schrift ist jeder Unglaube, ist jede Gottlosigkeit Torheit, soll ihnen also wenigstens dann der Mund verschlossen werden. Gewiss, liebe Gläubige, dieses Unternehmen ist nicht ganz ungefährlich. Wir erleben es ja gerade in unserer Zeit wieder, wie sich Christen bestrebt zeigen, geflissentlich den Außenstehenden beständig zu beweisen: Wir sind ja nicht von gestern. Wir sind ja gar nicht so, wie ihr uns immer einschätzt. Schaut doch nur her, wie weltzugewandt wir, zumal seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, leben. Von der Weltfremdheit, die man uns früher vorwerfen musste, ist doch da gar keine Spur mehr. Die Kirche ist doch heute überall dabei und sie trägt die verschiedenen Trends mit. Nebenbemerkung, sie ist allerdings meistens 5 bis 10 Jahre zu spät hinter diesen aktuellen Trends her. Klammer zu. Hier droht dann offensichtlich ein verbilligtes Christentum bis zur völligen Anpassung an die Welt. Und daher macht Petrus wenigstens scheinbar wieder einen Rückzieher, indem er in der Lesung fortfährt: Ihr seid ja frei, Aber ihr dürft die Freiheit nicht zum Deckmantel der Bosheit missbrauchen. Zeigt euch vielmehr als Diener Gottes. Das ist ein echt paulinisches Thema und vermutlich hatte Petrus auch, als er dieses schrieb, Paulus im Blick, dessen Lehre ja so oft von den Gläubigen missverstanden und in Richtung einer falschen Freizügigkeit interpretiert wurde. In Wirklichkeit macht Petrus aber gar keinen Rückzieher, sondern er nimmt jetzt die notwendige Eingrenzung vor, in welchem Maße man nämlich sich anpassen darf und wo die Grenzen sind. Als Diener Gottes sollen wir leben. Und ein Diener tut nun einmal das, was der Wille seines Herrn ist. Dieser aber ist niedergelegt in seinen Geboten. Und folglich kann die Forderung nach einer gewissen, nach einer gesunden Anpassung, die ja im Text vorangegangen ist, nicht missverstanden werden in dem Sinne, dass man die Grundsätze der Welt übernimmt, dass also schlussendlich der Gläubige in dem gleichen Libertinismus in der Grenzen und somit auch gottlosen Freizügigkeit endet. Nein, nur in fester Rückbindung an den Willen des Herrn ist ein solches Leben in der Welt und auch für die Welt, aber eben nicht von der Welt, richtig und möglich. Und hierzu erwähnt der heilige Petrus am Ende der Lesung noch einige Eigenschaften, die das Zusammenleben mit den anderen Menschen betreffen. Aber letztlich geht es um eine einzige Eigenschaft, nämlich die Demut. Da heißt es, erweist jedermann Achtung, liebt die Brüder, fürchtet Gott, ehrt den König. Ihr Diener seid euren Herren in aller Furcht untertan, nicht allein den Gütigen und Milden, sondern auch den Mürrischen. Denn das ist wohlgefällig in Christus Jesus, unserem Herrn. Liebe Gläubige, das heißt, der christliche Mensch soll sich in die Gemeinschaft einordnen, soweit das geht. Er soll auch unangenehme, obere, Vorgesetzte ertragen, solange es dabei nur um die Benachteiligung seiner eigenen Person geht. Also selbst mürrische Vorgesetzte, die einem das Leben schwer machen, selbst sie verdienen Gehorsam. Die Grenze wäre da, wo es gegen Gottes Gebote, gegen seine Ordnung ginge. Und dann gilt der eherne Grundsatz, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Dass diese Forderung heute oft schneller aktuell wird, können wir dabei nicht in Zweifel ziehen. So ergibt also diese Lesung ein sehr feines und keineswegs in schlechter Weise vereinfachendes, simplifizierendes Gesamtbild. Weder ein totales Außenseitertum, keine Entscheidung von vornherein für das Ghetto, in das man natürlich durch die Ungunst der Zeit auch getrieben werden kann, noch auf der anderen Seite eine billige Anpassung an die jetzt gerade moderne Welt, die Verehrung ihrer Götzen eingeschlossen. Mit dem Wort des Herrn nach seinen Abschiedsreden in der Welt, aber nicht von der Welt. Und eine andere Stelle der Schrift sagt uns, wir sollen leuchten wie die Sterne inmitten eines ungläubigen und verdorbenen Geschlechtes. Ja, dieser Standpunkt ist differenziert, ohne zugleich wischiwaschi zu sein. Er verlangt, so könnte man zusammenfassend sagen, erstens die klare und die lebendige Rückbindung an Gott. Ein Leben, wie die Lesung endet, in Christus Jesus, unserem Herrn. Verlangt zweitens ein natürliches Gutsein. Also das Bemühen, unsere Aufgaben in der Welt vorbildlich zu erfüllen. Keinen Anlass zu berechtigten Vorwürfen zu bieten. Anstatt sich zum Beispiel religiös verbrämt überall aus der Verantwortung zu stehlen, sollen wir auf Zuverlässigkeit, auf Ehrlichkeit, auf gute Arbeit und auf Freundlichkeit gegen jedermann bedacht sein. Und dabei hervorgehoben wird die Tugend der Demut, die Unterordnung anstatt eines großtuerischen und großsprecherischen, sich selbst verherrlichten Auftretens. Innerhalb dieser hier vom ersten Papst abgesteckten Grenzen sind natürlich verschiedene Nuancierungen und Akzente möglich. Das geht vom Kartäuserleben bis hin zum engagierten Dienst in der menschlichen Gemeinschaft. Aber die Leitlinien, die müssen stimmen. Als Beispiel schwebe uns letztlich die allerseligste Jungfrau Maria vor. Ganz heilig ist sie, ganz in Gott versunken, aber eben keine religiöse Fanatikerin, keine überspannte Eigenbrötlerin. Ohne Zweifel war sie auch für Außenstehende, für Ungläubige beeindruckend. Eine Leuchte allen Menschen guten Willens. Danach gilt es zu streben, in der Welt zu sein, aber nicht von der Welt. Und gerade dabei für die Menschen in der Welt zu wirken, ihnen zum Licht. Amen.